Die Sojabohne hat sich in Österreich sehr positiv entwickelt. Hier ist Sojabohne die wichtigste Proteinquelle, die uns im Pflanzenreich zur Verfügung steht, weil sie einen hohen Proteingehalt von ca. 40% hat.
Die ganze große Diversität. Jedes Land kann andere Dinge. Die Amerikaner haben andere Analysenmöglichkeiten. Die Europäer haben einen anderen Blickwinkel auf die Sojabohnen. Jeder, der die untersucht, findet dann andere Aspekte, die interessant sind.
Soja. Vom Futter zum Nahrungsmittel. Von Ilse Huber.
Die penibel gesammelten und archivierten Bohnen werden zur Begutachtung auf den Tisch ausgestreut. Die erdfarbigen Sojasamen sind etwas kleiner als Erbsen und auch weniger kugelig. Sie gleichen eher Mini-Kartoffeln, jedoch mit einem sortentypischen Nabel. Der liegt knapp neben dem Embryo und den angelegten Keimblättern. Startschuss für das Pflanzenwachstum. Derartige Sojasamen kamen vor 150 Jahren erstmals nach Wien. Auf Englisch erklärt die Kuratorin der Japansammlung im Wiener Weltmuseum, Bettina Zorn, den Gästen, um welches Päckchen es sich handelt.
You see these packages 1, 2, 3, 4, 5. So the fifth package from the right. And then at the corner of it, there is the package of the soybean, the black soybean.
Die ersten in Wien präsentierten Sojabohnen sind gar nicht leicht auszumachen. Sie verbergen sich blickdicht verpackt in einer Holzkiste. Irgendwo mitten unter anderen Samenproben aus Reis. Man muss der Kuratorin glauben, dass es sich hier wirklich um die ersten schwarzen Sojabohnen handelt, die zur Weltausstellung 1873 in den Wiener Prater gelangt sind. Dass jedoch die Sojabohne die Aufmerksamkeit eines gewissen Friedrich Haberland erweckte, ist dokumentiert. Der Pflanzenbauprofessor der damals neu gegründeten Hochschule für Bodenkultur in Wien startete Anbauversuche in der ganzen Monarchie und sorgte hierzulande für einen ersten Hype der Hülsenfrucht. Das war eng an seine Person geknüpft und die Beschäftigung mit der Nahrungspflanze ebbte wieder ab, bis sie heuer in den Mittelpunkt der internationalen Forschungskonferenz in Wien rückte. Der Direktor der Pflanzenproduktion in der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, Qingyuan Xia, zählt die Vorteile der Bohne auf. Nahrung, Tierfutter, Stickstofflieferant, Agrosprit.
Soybean not only provide food, feed and fertilizer and also biofuel.
Sie sei eine umweltfreundliche Nutzpflanze, in der Innovation und nachhaltige Produktion stecke, so der Abteilungsleiter der FAO.
Importantly, soybean is an environment-friendly crop. We need innovation, sustainable production.
In Europa sieht man die Sojabohne ganz stark als Nahrungsmittel für die menschliche Ernährung. Das sieht auch die FAO im Übrigen jetzt so. Die hat da auch lange so eine nicht ganz klare Position zu den Sojabohnen gehabt.
Ergänzt Johann Vollmann, Professor am Institut für Pflanzenzüchtung in Tulln, dem Außenstandort der Universität für Bodenkultur. Die Welternährungsorganisation erkennt inzwischen den Wert der Sojabohne als Speisepflanze an. Bisher hat die FAO das nur getan, weil die Pflanze durch die Knöllchenbakterien den Luftstickstoff aufschließen kann und damit als natürlicher Dünger wirkt. Die UN-Organisation ändere gerade ihre Haltung, bemerkt Johann Vollmann.
Sie sieht die Sojabohnen, an denen kommen wir nicht vorbei sozusagen. Die sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe so ganz, ganz wichtig. Wir brauchen sie, aber wir müssen sie nachhaltiger produzieren. So wie das jetzt gemacht wird, so kann das nicht weitergehen.
Denn die Sojabohnenfelder nehmen die viertgrößte Anbaufläche der Welt in Anspruch. Nach Weizen, Mais und Reis. Laut US-Landwirtschaftsministerium gedeiht Soja weltweit auf 134 Millionen Hektar. Das geht auch zu Lasten von Savannen und Regenwäldern, bemerkt Matthias Grün von Donausoja. Der Verein Donausoja hat seit 11 Jahren seinen Sitz in Wien, ist in 27 Ländern Europas vertreten und zählt über 300 Mitglieder. Matthias Grün als Leiter der Donausoja hat die Konferenz gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur mitveranstaltet.
Die Sojapflanze ist ja ganz eine tolle Pflanze. Sie wurde nur von Menschen missbraucht und wir müssen sie uns zurückholen nach Europa und in der ganzen Welt mehr Nachhaltigkeit reinbringen, mehr Regionalität, mehr Nähe und die großen Probleme wie Abholzung und Monokulturen bekämpfen.
Obwohl die Sojabohne aus Asien stammt, befinden sich die meisten Anbauflächen in Brasilien, gefolgt von den USA und Argentinien. Matthias Krön schreibt in seinem 2022 erschienenen Buch »Eine Bohne rettet die Welt«, dass Brasilien in den letzten 60 Jahren Urwälder und große Teile der Cerrado-Savanne an die industrielle Landwirtschaft verlor.
Und das ist rein exportgetriebene System der Landwirtschaft in Brasilien zum Beispiel, stößt auch an seine Grenzen. Ja. Es gibt Widerstände der Natur, es gibt Widerstände der Bevölkerung und es gibt viele Leute, die nachdenken über eine Systemänderung auch in diesem Bereich. 80% aller landwirtschaftlichen Flächen sind ja für die Tierproduktion vorbehalten weltweit. Und das heißt, wenn man weniger Fleisch isst und weniger Milch oder Eier, mehr pflanzliche Produkte zu sich nimmt, kann man einfach mehr Menschen gesund ernähren.
Auf der einen Seite ist die Ernährung mit Fleisch eine sehr hochwertige Ernährung.
Verteidigt Gerhard Bauernfeind den Fleischverzehr. Der Geschäftsführer von Garant, dem österreichischen Marktführer in der Tiernahrung, weist darauf hin, dass es ohne Fleisch schwierig ist, sich ausgewogen zu ernähren.
Vegetarier und Veganer haben schon Probleme, auch ihren Bedarf zu decken für Vitamin B12, für Eisen und auch für Protein, weil pflanzliche Proteinquellen schwieriger aufzuschließen sind wie tierische. Und die andere Frage ist halt, wollen wir unser Kulturgut, das Fleisch, ich kenne kaum Leute, die sagen, sie lieben jetzt kein Schnitzel oder keinen Schweinebraten am Sonntag, würden wir dieses Kulturgut gerne komplett aufgeben?
Eine heiß diskutierte Frage. 80% der landwirtschaftlichen Nutzflächen weltweit werden für Tiernahrung verwendet, hat vorhin Matthias Krön von Donausoja festgestellt. Die restlichen 20% der Anbauflächen sind direkt für die menschliche Ernährung. Ausgewogen ist das nicht. Verantwortlich dafür ist auch Soja als Proteinquelle für Tiere. Die Firma Garant liefert Futter für Nutz- und Haustiere. Das beginnt beim Koi, geht über die Kaninchen, Ziegen, Schafe bis zu den Schweinen, Rindern, Hühnern und Puten. Die Anzahl der Tiere ist seit 30 Jahren kontinuierlich gestiegen, sagt Gerhard Bauernfeind.
Die Tierfuttererzeugung hat die letzten Jahre wahnsinnig zugelegt. Also seit 1995 haben wir die Mengen in Österreich verdoppelt. Also der Markt hat sich verdoppelt und die Tierzahlen sind natürlich auch entsprechend angestiegen. Beziehungsweise sind die Tiere mehr mit Fertigfutter gefüttert worden und damit ist auch der Markt gewachsen für das Fertigfutter.
Denn im Fertigfutter wisse man, was drinsteckt, so Gerhard Bauernfeind. Und das ist gut untersucht und kontrolliert zusammengesetzt. Denn neben Kohlehydraten wie Getreide sind auch Proteine lebenswichtig. Während Rinder überwiegend Rapspresskuchen verabreicht bekommen, fressen Geflügel und Schweine das Eiweiß in Form von Soja.
Soja kommt zum Teil aus Südamerika und zum Teil aus Europa. Südamerika kommen ganze Bohnen oder eben auch Extraktionsschrot.
Wie viel Prozent ist das circa aus Südamerika?
Also von unserer Produktion ungefähr 70%.
70%? Mhm.
Aber nur 14% der gesamtverarbeiteten Menge sind Sojabohnen.
Auch wenn der Geschäftsführer der Firma Garant beschwichtigt, so kommt doch der Großteil des für Schweine und Hühner bestimmten Sojas aus Südamerika. Und südamerikanisches Soja ist gentechnisch verändertes Soja.
Es ist noch erlaubt, bei bestimmten Tiergruppen gentechnisch verändertes Soja einzusetzen.
Das Thema Gentechnik beschäftigt uns ja im Sojaanbau schon seit über 20 Jahren.
So Matthias Krön vom Verein Donausoja. Er bezieht sich auf die EU-Verordnung aus dem Jahr 2003, die das Ausbringen gentechnisch modifizierter Organismen mehr oder weniger verboten hat. Hierbei handelt es sich um Pflanzen, die Gene aus anderen Lebewesen, wie etwa Bakterien, eingesetzt bekommen haben. Nun, mit der neuen Gentechnik, bei der DNA-eigene Abschnitte dank der sogenannten Genschere versetzt werden können, die natürlichen Mutationen sehr ähnlich sind, wiederholt sich die Diskussion, so Matthias Krön.
Die alte Gentechnik war ja bisher hauptsächlich dafür da, um eben Pflanzen mit einem Totalherbizid wie Roundup oder Glyphosat zu besprühen und da Resistenz zu machen. Das war der Hauptnutzen. Die bisherige alte Gentechnik hat also aus meiner Sicht nicht wahnsinnig viel beigetragen zur Welternährung und hat eigentlich nur geholfen, günstigeren, billigeren Soja zu produzieren, der letztlich dann ja als billiges Tierfutter wiederum für viele andere Probleme verantwortlich ist. Also ich konnte bisher den Nutzen der Gentechnik in der Praxis nicht beobachten.
Donausoja wirbt seit seinem Bestehen damit, gentechnikfreies Soja in Europa zu produzieren. Als Alternative zu nord- und südamerikanischen Sojaimporten. Soja als viertwichtigste Nahrungspflanze der Welt verlockt zu großen Geschäften. Einerseits über den Verkauf von Saatgut, andererseits mit dem Verkauf von Agrochemikalien. Deswegen investieren Firmen viel Energie, Zeit und Geld in diese Kultur, sagt Johann Vollmann vom Institut für Pflanzenzüchtung der Universität für Bodenkultur.
Wenn Sie Sojabohnen industriell anbauen wollen, dann brauchen Sie das eher, um wirtschaftlich zu sein.
Das heißt, die Nordamerikaner und Südamerikaner wären also nicht very amused, wenn wir weniger Tierfutter aus ihren Ländern importieren würden, weil das ja ein Riesengeschäft ist für sie.
Das stimmt, das ist ein Riesengeschäft. Und es wird aber auch nicht so sein, dass wir von heute auf morgen überhaupt nichts mehr importieren. Wenn wir aber den Import reduzieren würden, würden wir den Druck wegnehmen davon, dass noch mehr Regenwald abgeholzt wird.
Brasilianisches Soja auf Kosten des Regenwaldes anzubauen, stört auch den Tierfuttererzeuger Garant. Gerhard Bauernfeind will von den Sojaimporten, in denen auch noch Gentechnik steckt, wegkommen. Dazu laufen Programme, aus welcher Quelle das Eiweiß für die Tiere sonst noch kommen könnte.
Wir als Hersteller befassen uns natürlich mit diesem Thema alternative Eiweißquellen ganz bewusst. Wir haben das auch in unserer Strategie herausgearbeitet und haben gesagt, wir wollen uns da engagieren. Es gibt jetzt zwei konkrete Projekte, die wir verfolgen. Das eine ist Eiweißproduktion mittels Insekten. Und das zweite ist, wo wir auch versuchen, über Alternativpflanzen, die zum Beispiel sehr trockenresistent sind, Tiefwurzler sind, eine Eiweißanreicherung zu bewirken, sodass wir diese Pflanzen dann als Eiweißfutter verwenden können. Hauptsächlich geht es um die Alfalfa, um die Luzerne.
Tierfutter ist ein großer Hebel dafür, welche landwirtschaftlichen Kulturen in welcher Qualität und in welchen Dimensionen angebaut werden. Stichwort: 80% der landwirtschaftlichen Flächen werden für Tiere verwendet. Nun soll der Fokus der Nahrungsmittelproduktion mehr auf die menschliche Ernährung gerichtet werden. Das betrifft auch die Sojabohne. War sie Ende des 19. Jahrhunderts noch ein Exot auf der Wiener Weltausstellung, so brachten die Nationalsozialisten diese Pflanze auf den Speiseplan. Schon damals, weil der Eiweißgehalt der Sojabohne gegenüber anderen Kulturen unangefochten hoch ist. Er liegt zwischen 40% und 50%. Allein nur auf den Proteingehalt zu schauen, sei aber zu eindimensional, bemerkt Matthias Krön.
Und man kann argumentieren, und das ist meine persönliche Meinung, dass wir eigentlich in vielen Bereichen schon zu weit fortgeschritten sind, weil wir haben viele Pflanzen entwickelt, die unglaublich hohe Nährstoffdichte bieten im Sinne von Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, aber wenig sekundäre Nährstoffe.
Das sind weniger Energie- und Proteinlieferanten, sondern geschmacklich und gesundheitlich wertvolle Stoffe. Matthias Krön bringt ein Beispiel.
Also wenn man zum Beispiel seinen Apfel sich anschaut, der ist halt nur noch süß. Und ein richtig alter Bauernapfel, der ist ja auch natürlich adstringierend, der hat Bitterstoffe, nicht? Und diese Substanzen sind für den Körper sehr wertvoll. Und man kann argumentieren, dass wir in gewisser Hinsicht sehr arme Pflanzen gezüchtet haben, die einerseits reich an Nährstoffen sind und aber auf der anderen Seite auch wieder arm an Nährstoffen, die auch wichtig sind. Ja? Also man muss immer die Frage stellen, wie weit kann Züchtung überhaupt sozusagen das Problem lösen?
Saatgut ist nur eine Komponente unter vielen. Damit eine Nahrungspflanze reichhaltig und sättigend sein kann, muss auch ihr Umfeld mit einbezogen werden.
Das heißt, der systemische Ansatz, das System der Landwirtschaft zu betrachten und innerhalb des Systems sich weiterzuentwickeln, ist wichtig. Aber es gibt eben Grenzen und die Grenzen ist eben die Natur und eben auch zum Beispiel ein erhöhtes Schädlingsaufkommen. Und dann zu sagen, die einzige Antwort ist die Züchtung oder vielleicht sogar die Gentechnik, ist, glaube ich, falsch. Wir müssen mehr über das System sprechen.
Ist dieses Thema beim Weltkongress debattiert worden?
Ja, und ich war eigentlich sehr überrascht, weil ich habe gedacht, wir werden dieses Thema des systemischen Ansatzes in die Konferenz mit einbringen. Und ich war überrascht, dass egal mit wem ich gesprochen habe, mit argentinischen Wissenschaftlern, Chinesen, Amerikanern, ja, aus USA, Afrikanern, dass diese Themen überall da sind. Also im Prinzip kommt man an bestimmte Systemgrenzen. Und man kann die weiter verschieben, nur mit sehr kleinen Schritten mehr. Und es stellen sich viele Wissenschaftler die Frage, wie muss man systemisch weiter Denkens umstellen. Und das hat mich sehr überrascht, weil dieses Gespräch ist überall gekommen. Das, was wir versucht haben, jetzt 40 Jahre zu machen, noch eine neue Sorte und da ein bisschen optimieren, das funktioniert eben nicht mehr.
Draußen auf den Feldern ist davon nicht viel zu bemerken. Da zählt nur das, was tatsächlich wächst. In Weikendorf, nordöstlich von Wien, stehen Versuchsfelder. Auf mehreren Hektar beobachtet man, welche Sorten am besten gedeihen.
Mein Name ist Johann Beschitzki, ich bin Geschäftsführer der Saatzucht Donau und wir sind hier auf einem Sojabohnen-Demonstrationsfeld unseres Gesellschafters Saat Polins, wo verschiedene Sojabohnensorten hergezeigt werden.
In Österreich gibt es neben der Saatzucht Donau auch noch zwei andere Sojabohnenzüchter, erklärt dessen Geschäftsführer Johann Beschitzki. Aber das Angebot von verschiedenen Sorten ist groß. Das liegt daran, dass die Klima- und Standortbedingungen je nach Region sehr unterschiedlich sind und mit der Saatzucht darauf Rücksicht genommen wird.
Es gibt als private Unternehmen die Saatzucht Donau und die Saatzucht Gleisdorf in der Steiermark, die neue Sojasorten züchten. Und auf der Universität für Bodenkultur, der Professor Vollmann, züchtet auch, heute eher im wissenschaftlichen Bereich, aber der hat auch ein kleines Sojazuchtprogramm. Wir haben 48 Sorten an Sojabohne, die in Österreich und in vielen anderen Ländern Europas angebaut werden und die unterscheiden sich in der Reifezeit. Man braucht zum Beispiel in Oberösterreich frühere Sorten als in der Steiermark, weil die Temperatursumme nicht so hoch ist. Die unterscheiden sich in den Inhaltsstoffen und auch in den Resistenzen gegenüber verschiedenen Schaderregern.
Laut Agrarmarkt Austria werden in Österreich heuer, im Jahr 2023, rund 87.000 Hektar Soja angebaut. Das sind knapp 5.000 Hektar weniger als 2022. Wie sieht der Sojabohnenzüchter die Entwicklungen in Österreich?
Ja, die Sojabohne hat sich in Österreich sehr positiv entwickelt, aus zwei Gründen. Erstens ist ein steigender Bedarf für Vegetarier und Veganer, die sich eben pflanzlich ernähren wollen. Und hier ist Sojabohne die wichtigste Proteinquelle, die uns im Pflanzenreich zur Verfügung steht, weil sie einen hohen Proteingehalt von ca. 40% hat und dieses Protein auch für den Menschen sehr gut biologisch verwertbar ist. Und es gibt nach wie vor relativ viel Sojabohne, die in der tierischen Fütterung eingesetzt wird. Das kommt zu einem großen Teil leider nach wie vor aus Nord- und Südamerika, gentechnisch veränderte Sojabohne. Und wenn wir hier in Europa und auch in Österreich mehr Sojabohnen anbauen, können wir einen Teil dieser gentechnischen Importsoja mit Nicht-GVO-Soja aus regionaler Herkunft ersetzen.
Anfang Juli 2023 hat die EU-Kommission einen Vorschlag zur neuen Gentechnikverordnung eingebracht. Moderne Methoden wie CRISPR-Cas sollen demnach nicht als gentechnisch verändernde Maßnahme gelten. Johann Beschitzki dazu?
Ja, das ist eine politische Entscheidung. Ich glaube, in Österreich, wie Sie richtig sagen, wird da eine große Skepsis herrschen. Wir brauchen es in der Züchtung nicht unbedingt. Wir haben gute Sorten in der Vergangenheit ohne diese Techniken gehabt und es geht auch weiter ohne. Für uns steht immer der Wunsch des Konsumenten im Vordergrund. Was die Konsumenten haben wollen, werden sie in letzter Konsequenz auch bekommen. Und ich denke, wir stehen ja auch Europawahlen vor der Tür nächstes Jahr. Da wird es sicher noch viele Diskussionen darüber geben. Und der Ausgang ist aus meiner Sicht hier komplett offen.
Nicht gegessen?
Nicht gegessen, nein, in keinster Weise.
Worauf ist denn Ihr Fokus gelegt bei der Sojabohne? Auf welche Eigenschaften oder auf welche Kriterien schauen Sie besonders?
Es gibt hier drei große Komplexe. Das erste ist natürlich der Ertrag. Der Landwirt, wenn er Soja anbaut, will 3 bis 4 Tonnen Ertrag erzielen, damit die Sojabohne für ihn eine wettbewerbsstarke Kultur ist und er sie anbaut statt mehr Weizen oder Mais. Das zweite sind die Inhaltsstoffe. Wir haben zwei wesentliche Inhaltsstoffe, 40% circa Protein. Je mehr, desto besser. Sowohl in der Fütterung als auch in der menschlichen Ernährung wollen wir dieses Protein haben. Und wir haben auch ungefähr 20% Öl. Also Sojabohne ist auch eine wichtige Ölfrucht. Und dann soll das Ganze am Feld natürlich auch vernünftig wachsen. Das heißt, wir brauchen Toleranz gegen Hitze, gegen Kälte im Frühjahr, gegen Starkniederschläge. Die Sorten müssen eine gute Ökostabilität haben, damit der Landwirt nicht nur eine gute, sondern auch eine sichere Ernte hat.
Der Wissenschaftler Johann Vollmann baut, wie bereits erwähnt, im Tullner Versuchsgarten Sojabohnen an.
In Tulln haben wir tausende von Linien angebaut, von experimentellen Linien. Das sind noch keine Sorten, sondern die sind aus Linien, die aus Kreuzungen entstanden sind, die wir selektiert haben. Und da schauen wir welche von diesen Linien sind jetzt an diese geografische Breite, wo wir da sitzen, angepasst, oder welche könnten auch weiter im Norden angebaut werden und werden dann noch reif. Also wir versuchen, neue Sorten zu kreieren, auch für den Biolandbau zum Beispiel. Also, weil wir von Europa gesprochen haben, da wollen wir Sojabohnen, die besser in der menschlichen Ernährung einsetzbar sind, wo Produkte entstehen, die uns besser schmecken hoffentlich. Und wir wollen auch Sojabohnen, die im Biolandbau einsetzbar sind.
Johann Vollmann beschäftigt sich mit der Genetik der Pflanze und weiß, auf welchem DNA-Abschnitt welche Eigenschaften geprägt werden. Zum Beispiel, wann die Sojabohne blüht, reift und folglich geerntet werden kann. Diese Genorte für bestimmte Eigenschaften heißen Allele. Die Allele sind für die Wunschpflanze nach Maß ausschlaggebend.
Die Sojabohne war eine der ersten Pflanzen, wo man das Genom vollständig sequenziert hat, also das Genom einer Sojabohne. Und von dieser Arbeit zehrt man noch immer oder zehren wir auch noch. Wir verwenden sogenannte PCR-Marker, die heutzutage jeder kennt, weil der PCR-Test war der Corona-Test, der Covid-Test. Und mit solchen PCR-Markern können wir nachschauen, zum Beispiel, wie zwei verschiedene Sojabohnen miteinander verwandt sind. Das ist wichtig in der Pflanzenzüchtung, um Eltern auszusuchen, die man miteinander kreuzt. Und man kann diese Marker auch verwenden, um zu schauen, ob jetzt ein bestimmtes Gen oder ein bestimmtes Allel für diese Blütezeit und damit Reifezeit drinnen ist, das ich gerne hätte, damit die Sojabohne in dieser geografischen Breite zur richtigen Zeit blüht. Also solche Sachen kann man mit diesen Markern, die wir aus der Genomsequenzierung kennengelernt haben, analysieren und die damit anwenden.
Die Sojabohne der Zukunft kann sich aber nicht ohne die Sojabohne der Vergangenheit weiterentwickeln.
Und da ist natürlich die Frage, was war da drauf auf diesen Genen? Wieso sind das jetzt plötzlich null Allele? Und da ist es also ganz, ganz wichtig, diese alten Sorten noch zu haben oder Landsorten zu haben. Da kann man nachschauen, was ist da passiert oder was hat man da eliminiert? Ist da etwas verloren gegangen, was wir vielleicht in einer anderen Situation brauchen könnten?
Alte Landsorten sind ein wichtiges Genreservoir, das es zu erhalten gilt, fordert Johann Vollmann.
Auf der Konferenz hatten wir eigene Sitzungen zu diesem Thema. Und die Sojabohne kommt ja aus China. China ist das Mutterland, wenn Sie so wollen, der Sojabohne und das Land der großen Diversität an Sojabohnen. In den USA gibt es zwar auch eine große Sammlung an Sojabohnen, irgendwie so ungefähr 20.000 verschiedene Sorten gibt es in der Genbank, aber wir wissen, dass China natürlich viel mehr hat und die stehen da auch teilweise wild auf dem Feld. Und es ist wichtig, dass die auch geschützt werden. Wir wissen nicht, was in diesen genetischen Ressourcen alles drinsteckt. Nachdem wir das nicht genau wissen, könnten da auch Dinge drin sein, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, dass wir die vielleicht dringend brauchen würden. Das könnten neue Resistenzgene sein, das könnten Geschmacks- oder Inhaltsstoffgene sein, womit man neue Produkte herstellen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, diese genetischen Ressourcen sind ganz, ganz wichtig.
Wie eindrucksvoll es sein kann, in die Vergangenheit zu blicken, beweist der Besuch des Wiener Weltmuseums. Etwas unscheinbar und ziemlich versteckt zeigt sich jedoch eine wahre Sensation. Ein gefriergetrockneter Tofu aus dem Jahr 1872. Aus Japan. Kein Foto, sondern physisch in all seiner Pracht. Und weil in der Sojabohne viel mehr steckt als der Rohstoff für Soßen, Miso-Suppen und Sprossen, haben innovative Lebensmittelherstellerinnen und Hersteller für einen Abend im Weltmuseum ein reichhaltiges Buffet aufgebaut. Von Bio-Soja-Spezialitäten über Bio-Miso-Pasten zu Aufstrichen und Natto, einem japanischen Gericht aus Sojabohnen. Und auch für Sojasnacks, süß und salzig, war gesorgt. So sieht es auch der Leiter des Vereins Donausoja, Matthias Krön.
Ich glaube eher, es geht um eine kulinarische Wiederentdeckung auch des veganen oder vegetarischen Essens oder weniger Fleischessens. Es geht ja nicht darum, dass man das nicht mehr essen darf, sondern man kann vielleicht Pflanzen wieder neu entdecken, was da an Geschmack drinnen ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Einladung der Konferenz gewesen. Lass uns wieder entdecken, was da drinnen steckt an Geschmack, an Freude, an Genuss auch.
Soja. Vom Futter zum Nahrungsmittel. Von Ilse Huber. Redaktion Armin Stadler.